Einleitung, die Einstimmung auf Psalmen. Ich tue noch beten vor der Predigt mit uns. Himmlischer Vater, Jesus Christus, danke schön für den Gottesdienst und dass wir aus dir lieben und die Familie können zusammen sein, dürfen zusammen sein. Wir werden uns jetzt einem Text aus deinem Wort an uns widmen, der Bibel. Und ich bitte dich, dass du uns den Sinn von diesem Psalm näher bringst. Und dass wir etwas für unser eigenes Leben mitnehmen dürfen. Dankeschön, dass du ein Gott bist, der kommuniziert und mit uns möchte im Kontakt sein. Dankeschön, dass du dich für uns interessierst und dass du uns liebst. Red du jetzt. Amen. Wenn etwas klar wird beim Lesen und Losen von diesem Psalm, dann das, dass es da drin ums Loben geht. Ganze 13 Mal wird das Wort gesagt, dass wir Gott loben sollen. Und das fällt natürlich auf und ich weiß nicht, was das bei euch persönlich auslöst. Ich kann mir aber vorstellen, dass es euch so geht wie viele Menschen. Weil viele Menschen, das zeigen Untersuchungen, die nehmen Lob gern an. Sie bekommen eigentlich nicht genug davon. Sie möchten es eigentlich immer und immer wieder bekommen, von verschiedenen Seiten. Aber selber andere zu loben, das ist ein bisschen schwieriger. Das fällt uns nicht so einfach und das machen wir auch nicht so gern. Das gilt auch für das Lob von Gott. Der heutige Psalm, Psalm 150, stellt aber das Lob so etwas von uns ins Zentrum. Und darum möchte ich den Psalm mit euch näher betrachten, um besser zu verstehen, was er für uns als Gemeinde, aber was er auch für jeden von uns persönlich kann bedeuten, könnte bedeuten. Und das Erste, was wichtig ist, ist, dass der Psalm 150 in der Bibel nicht für sich allein steht, isoliert, sondern er ist thematisch mit den vier Psalmen vor ihm verbunden. Psalmen 146 bis 150, wo ja der Schluss vom Psalmenbuch bilden, stellen alle zusammen das Lob von Gott ins Zentrum und das Lob auch generell. Und weil das so ist, bezeichnen wir die letzten fünf Psalmen, 146 bis 150, als Schluss Hallel. Und hinter Hallel steht ein Wort auf Hebräisch, Halal, und das bedeutet preisen, rühmen oder loben, und das kommt in allen diesen fünf Psalmen kommt das viel vor. Psalmen stehen im Alten Testament, also im ersten Teil von der Bibel, in der Mitte von der Bibel, wenn ich heute von Moritz gehört habe. Und sie sind ja ursprünglich auf Hebräisch verfasst. Und wenn man das ganze Psalmenbuch durchliest, von Anfang bis zum Schluss, alle 150 Psalmen, dann stellt man fest, dass sie ganz viele Themen vom Leben abdecken, Lebenssituationen und auch behandeln. Und interessant ist, dass man viele Sachen oder Themen oder Gefühle, die sie ausdrücken, auch heute noch gleich oder ähnlich erleben, zumindest teilweise. Man kann also von diesen Formulierungen lernen. Und weil das so ist, haben sie eben auch für uns heute, auch weil sie zum Teil bis 3000 Jahre alt sind, immer noch Relevanz. Aber eben am Schluss vom Buch, wenn man es durchliest, in den letzten fünf Psalmen, dort dominiert das Thema Lob. Mit diesem Fokus wird das Psalmenbuch abgeschlossen. Das ist der letzte Eindruck, wenn man das Psalmenbuch durchliest. Und das fällt auf. Aber im Psalm 150 ist es fast schon aufdringlich deutlich. Es gibt wie so eine Art Schlussfeuerwerk in Bezug auf das Lob. Wie gesagt, 13 Mal kommt das Wort vor im Psalm selber. Und zum Vergleich, in den letzten fünf Psalmen kommt das Wort 35 Mal vor. Also das heisst, über ein Drittel von diesen Erwähnungen vom Wort Loben kommt allein im Psalm 150 vor. Und natürlich haben wir auch das Halleluja am Anfang und am Schluss vom Psalm 150. Das ist typisch für all die Schluss-Hallel-Psalmen. Das bedeutet, dass uns das Psalmenbuch und auch der letzte Psalm, der Psalm 150, deutlich machen, dass Loben und Gotteslob etwas zentral Wichtiges ist. Und dass wir am Schluss vor allem immer wieder auch zum Lob sollen zurückkommen, egal was passiert ist. Die ganzen Empfindungen, die wir den Psalmen hatten, am Schluss kommen die Psalmen zum Lob zurück und das kann für uns eine Anleitung sein. Und das wird noch klarer, wenn man bedenkt, dass Psalmen ja kunstvoll gestaltete Lieder sind, wie du auch gesagt hast, Moritz, vorher. Dichterische, poetische Texte. Also der Fokus aufs Lob am Schluss der Psalmen, der ist bewusst und gewollt. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen mehr auf den Psalm ein. Und ich habe meine weiteren Gedanken zum Psalm unter drei Punkten zusammengefasst. Und ich gehe sie Schritt für Schritt mit euch durch. Und der erste Punkt ist, lobe ihn durch Musik. Der zweite Punkt ist, lobe ihn in seinem Heiligtum. Und der dritte Punkt ist, lobe seine gewaltigen Taten. Lobe ihn durch Musik, lobe ihn in seinem Heiligtum und lobe seine gewaltigen Taten. Erster Punkt, lobe ihn durch Musik. Ich weiß nicht, wie das bei euch hier in Eisliedle ist. Bei uns in Basel ist es zumindest so, wenn man unterwegs ist, draussen, dann begegnet einem Musik eigentlich auf Schritt und Tritt. In der Audi hören Menschen Musik, in der Läden gibt es Hintergrundmusik, die Leute hören Musik auf ihren Smartphones, beim Coiffeur läuft der Radiosender, es gibt Strassenmusikanten. Und schon früher, als ich auf der Bank noch geschafft habe, da hat es auch Leute gegeben, die sogar an ihren Arbeitsplätzen ständig Musik am Laufen hatten. Und in der Freizeit gehen die Leute an Orgelkonzerte, Rockkonzerte, klassische Konzerte. Und in vielen Haushalten läuft der Radio eigentlich den ganzen Tag. Also Musik ist in unserem Alltag irgendwie recht präsent. Um nicht zu sagen omnipräsent, also allgegenwärtig. Und wenn wir uns zum Beispiel die Songs in der Hitparade von DRS3 anschauen und anhören, ich weiß nicht, ob ihr das regelmäßig macht, aber so ganz generell können wir das schon nachvollziehen, dann wird ja da auch recht viel gelobt. Es gibt ganz viele Liebeslieder, wo der andere aufmalt und sagt, wie toll er ist, und er lobt und preist für das, was er ist, wie liebenswert er ist, welche Vorzüge das er hat. Also in unserer Gemeinschaft und Gesellschaft wird ja schon auch gelobt. Gerade auch mit und durch Musik. Auch wenn viele von uns mit Lob selber aussprechen, tendenziell eher zurückhaltend sind. Jetzt habe ich das Wort Loben so oft erwähnt. Ja, was ist das eigentlich? Was heisst jemand preisen? Da habe ich gedacht, ich schaue mal im Duden nach, was denn dort drüber steht, was denn Loben genau ist. Und da steht im Duden, jemanden sein Tun oder sein Verhalten mit anerkennenden Worten als Ermunterung oder Bestätigung positiv beurteilen und damit seiner Zufriedenheit, Freude oder ähnlich Ausdruck geben. Also jemand oder sein Verhalten mit anerkennenden Worten positiv beurteilen als Bestätigung oder als Aufmunterung und dort damit seine eigene Zufriedenheit ausdrücken oder Freude. Und die zweite Definition, die wir im Duden finden, ist Gott preisen und ihm danken. Und dann, ihr wisst ja, ich bin früher noch PR-Berater gewesen, das heißt, Spruch interessiert mich immer speziell. Und da habe ich noch geschaut, es gibt 29 Synonyme vom Wort Loben im Duden. Und eins davon ist eben zum Beispiel ein Loblied anstimmen oder singen. Also Musik und Singen können Weg sein, um andere zu loben, anzuerkennen, Anerkennung auszudrücken oder positiv zu beurteilen. Ich habe auf der Website von der ARD, der ersten deutschen Fernsehen, auf der Unterseite Wissen einen Artikel zur Musik gefunden. Und der Titel von diesem Artikel war Macht der Musik. Und in diesem Artikel wird beschrieben, dass Musik der Herzschlag, der Blutdruck, die Atemfrequenz und auch die Muskelspannung verändert. Vielleicht habt ihr das vorher gemerkt, als wir das Stück gehört haben. Und sie beeinflusst auch den Hormonhaushalt. Musik ist anregend fürs Hirn und das gemeinsame Musizieren, also das Aufeinanderlosen beim Musizieren, das fördert die Wahrnehmung vom anderen. Und am Schluss von diesem Artikel steht, und das will ich auch vorlesen, Musik kann deshalb Emotionen auslösen, kann beim Zuhörer Gänsehaut verursachen. Außerdem verbindet sich Musik manchmal mit persönlichen Ereignissen. Wird sie wiedergehört, dann kommen auch die Erinnerungen an die erlebte Situation wieder. Genauso wie die dabei empfundenen Gefühle. So reicht ein Weihnachtslied oft aus, um jemanden in Weihnachtsstimmung zu versetzen. In diesem Zusammenhang funktioniert Musik wie eine Art Sprache, in der bestimmte Ereignisse kodiert sind. Und ich habe das selber auch in der Ausbildung zum Pfarrer an der STH gemerkt. Wir haben ein Seelsorgeseminar gemacht im Geriatriespital in Basel, wo wir mit älteren Menschen Seelsorgegespräche geführt haben. Und gewisse Leute haben nicht mehr reden können. Und dann haben wir angefangen zu singen, mit ein paar Studenten zusammen. Und es ist vorgekommen, dass auf einmal die Leute einfach mitsingen konnten. Obwohl sie eigentlich nicht mehr singen konnten. Und sie haben Tränen in den Augen gehabt, obwohl sie eigentlich sonst keine Regung gezeigt haben. Also durch Musik können Emotionen führen kommen, die mit Wort nicht aufkommen. Und umgekehrt natürlich auch. Also Musik und Gesang als ein Weg zum Lob ausdrücken. Ein Lob gegenüber Gott. Und Musik und Gesang als ein anderer Zugang, um die menschliche Persönlichkeit anzusprechen oder anzuregen. Und unser heutiger Psalm schlägt eigentlich in die gleiche Kerbe. Er listet uns, nachdem er uns dazu motiviert, Gott mit Wort zu loben, 9 Sachen auf. Und davon 8 unterschiedliche Instrumente, wo wir damit Gott loben sollen. Und es wäre eine eigene Predigt, auf all die Instrumente einzugehen. Moritz ist das fehlerfrei durchgelesen, Anerkennung, gar nicht so einfach. Aber für die heutige Predigt ist wichtig, dass wir die Fülle und die Vielfalt sehen, wo wir Gott damit loben sollen. Ein Zither, das ist übrigens ein Zupfinstrument, das passt in zur Beschreibung vom Psalm. Oder Zimbeln, das sind so wie Chinellen, so Becken, die man aneinander schlägt. Also wenn ihr ganz genau zugelost habt vorher, dann habt ihr gemerkt, dass der Gesang eigentlich in diesem Psalm jetzt nicht explizit erwähnt ist. Aber er kommt in den anderen vier Psalmen vorher. Im ganzen Schluss, Hallel, kommt er viel vor. Das heisst, er ist hier mitgemeint, wenn all die Instrumente aufgelistet sind. Gott möchte mit jedem von uns eine persönliche Beziehung. Und genauso wie es uns gut tut, wenn wir von anderen gelobt werden, tut es eben auch ihm gut, wenn wir ihn in dieser Beziehung mit ihm loben. Ich finde es interessant, in der Bibel wird für das Lob von Gott das gleiche Wort verwendet wie für das Lob von den Menschen. Das heisst, wir wissen das eigentlich alle auch, wie Lob funktioniert und wie das Lob von Gott funktioniert. So, wenn wir Menschen loben, loben wir auch Gott. Können wir, dürfen wir, sollen wir Gott loben? Mit Wort, aber eben auch mit Musik und Gesang. Und weil das so ist, gehört Gesang und Musik zu jeder Gemeinde und zu jedem Gottesdienst, zumindest bei den FEGs. Musik und Gesang sind eine andere Art, um Gott zu loben, ihm zu begegnen. Es ist ein anderer Zugang zu Gott wie Wort. Und es ist zentral und wichtig und es gehört ganz natürlich zur Beziehung mit Gott mit dazu. Und so kann man sagen, dass es in Bezug auf Gottes Beziehungen tausende alte Traditionen gibt, die wir als Gemeinde auch davon profitieren und sie können nutzen und auch sollen. Und es wäre natürlich toll, wenn eine Gemeinde in Bezug auf Musik und Gesang eben auch aus dem Fundus und aus der Vielfalt von der Gemeinde selber könnte schöpfen in Bezug auf die Musik. Also wenn ihr ein Instrument spielt und noch nie da vorne gestanden sind, dann möchte ich euch herausfordern, euch mal zu überlegen, ob das nicht etwas könnte sein. Es soll eine Vielfalt da sein. 9 verschiedene Instrumente sind erwähnt. Jeder soll das dazu beitragen, was er kann, hat, damit die ganze Vielfalt da ist. Vielleicht ist es aber bei euch auch dran, die Musik ganz generell neu zu entdecken. Die Musik als Weg zum Gott loben. Und ich habe das heute Morgen selber gemacht und ich habe, was ich sonst nie mache, beim Hierherfahren eine Worship-CD im Auto. Das hat dann auch dazu geführt, dass ich mich verfahren habe und dann müssen einen Umweg machen und ein bisschen später da angekommen bin. Vielleicht ist es aber für euch auch dran, selber zu musizieren daheim, nicht nur Musik zu hören. Oder vielleicht auch Musik komponieren. Es hat bei uns in der Gemeinde jemanden gegeben, der dann im Anschluss an die Predigt angefangen hat, selber Lieder zu komponieren. Es ist mir klar, Wort und Musik oder Singen, das sind nicht die einzigen Zugänge zu Gott. Es gibt noch mehr, logischerweise, zum ihn ehren und loben. Aber es sind zwei wichtige Wege. Und darum sollen sie bei uns persönlich präsent sein und eben auch in der Gemeinde. Also, lobe ihn durch Musik. Das ist der erste Punkt. Und jetzt kommt der zweite Punkt. Lobe ihn in seinem Heiligtum. Der zweite Punkt von der Predigt geht auf etwas ein, wo im Gottesdienst und in der Gemeinde immer wieder vorkommt, aber oft gar nicht so beachtet wird. Und das ist der Aspekt, dass Gott heilig ist. Der Psalmdichter rief uns auf im Vers 1 am Anfang, dass wir Gott sollen in seinem Heiligtum loben. Jetzt, was ist da damit gemeint? Was bedeutet das? Zuerst einmal ist zu beachten, dass da etwas in typisch hebräischer Art vermittelt wird. Es wird mit zwei Aussagen etwas Ganzes vermittelt. Und ausgesagt, lobt Gott in seinem Heiligtum und im Himmelsgewölbe. Das heisst, Gott ist überall, er ist auf der Erde, sein Heiligtum ist auf der Erde und er ist im Himmel. Also wir sollen Gott loben, der so gross ist, dass er überall ist, auf der Erde und im Himmel. Aber was bedeutet es noch mehr, dass wir Gott in seinem Heiligtum sollen loben? Mit dem Heiligtum spielt der Psalmdichter auf der Tempel in Jerusalem an. Und einige Bibelübersetzungen übersetzen dort auch mit Tempel. Und das passt auch zeitlich, weil zur Zeit der Psalmen ist der Tempel in Jerusalems Heiligtum von Gott auf der Erde. Und vielleicht kennt ihr den Ausdruck, entschuldigt, ich bin von Basel, Fußballtempel. für ein besonderes Stadion. Ein Fußballtempel ist der Ort, wo ein Club daheim ist, wo Fußball zelebriert wird, wo besonders ist, vielleicht von der Stimmung her, wo die Fans huldigen, wo verehrt wird, wo gejubelt wird. Der Tempel in Jerusalem ist Gottes besonderer Ort auf dieser Erde gewesen. Sie daheim, obwohl er als Gott natürlich nicht an ein Gebäude gebunden gewesen ist und ist. Da ist ihm gehuldigt worden, da ist ihm zugejubelt worden, da ist er verehrt worden, da ist ihm gesungen worden. Und dieser Ort war so, wie Gott eben selber auch ist. Heilig. Darum auch Heiligtum. So steht es auf Hebräisch. Heilig ist etwas, das von den gewöhnlichen Sachen abgesondert ist, bis ganz zutiefst von Gott geprägt ist. Heiligkeit bezeichnet die Göttlichkeit und die Reinheit von Gott, oft im Kontrast zur Begrenztheit und Unreinheit von uns Menschen und zur Betonung von seiner Einzigartigkeit. Wenn etwas heilig ist, dann ist es makellos und rein vor Gott. Eine Aussage vom Psalm und von der ganzen Bibel ist, Gott ist heilig. Und damit auch anders wie wir. Er ist eine andere Kategorie, eine andere Dimension. Also der Psalmdichter will sagen, wir sollen Gott dafür loben, dass er überall ist, auf der Erde und im Himmel. Und dass er heilig ist, dass er einzigartig ist, dass er anders ist, dass er göttlich ist, dass er Gott ist. Das heisst, dass er in gewisser Weise auch über den Sachen steht und dahinter sieht. Und das ist etwas, was uns ruhig machen kann oder Sicherheit geben. Speziell interessant für uns heute finde ich aber, dass über Menschen, die an Gott glauben, im Neuen Testament gesagt wird, dass ihr Körper ein Tempel vom Heiligen Geist ist. Und dass der Geist, der Gott ihnen gibt, in ihnen wohnt. Das heisst, Gott geht in seinem Bestreben eine persönliche Beziehung mit uns haben. So weit, dass er sein Geist, der Heilige Geist, gibt, um in uns zu wohnen. So eng soll die Verbindung sein zu ihm und die Beziehung mit ihm. Der Heilige Gott gibt uns seinen Geist, seinen Heiligen Geist, wenn wir ihm vertrauen und glauben. Und unser Lob ist eine Antwort auf das, eine Reaktion auf das. Seht ihr die Schönheit von dem? Seht ihr auch die Ehre für uns von dem? Und die Wertschätzung, die Gott uns mit dem auch gibt. Tönt das nicht wie Musik in unseren Ohren und Herzen? Lobe ihn in seinem Heiligtum. Und jetzt noch der dritte Punkt. Lobe seine gewaltigen Taten. Wenn wir herausfinden, wer jemand wirklich ist, dann schauen wir ja sehr oft das an, was er macht. Man sagt ja oft, Taten statt Worte oder lassen seine Taten für ihn sprechen. Das machen Personalabteilungen ja zum Beispiel auch, wenn sie einen neuen Bewerber durchleuchten, dann abchecken. Dann schauen sie sich den Lebenslauf an, die Ausbildung, Berufserfahrung, die Fähigkeiten, die Einschätzungen vom ehemaligen Chef und so weiter. Also man checkt ab, was jemand gemacht hat, da hat. Man schaut zurück auf Vergangenes. Und interessanterweise erinnert uns die Bibel auch immer wieder dazu, das zu machen. Auf das zu schauen, zurückzuschauen, was Gott gemacht hat. Und dadurch zu sehen, wie Gott wirklich ist. Dass er durch das für uns greifbar wird, greifbarer wird. In seinen Absichten, in seinem Charakter. Obwohl er natürlich nie ganz wird fassbar sein für uns. Weil er heilig ist, weil er Gott ist. Aber auch wenn er nicht ganz greifbar ist, durch das, was in der Bibel über ihn berichtet ist, so ist doch so vieles in der Bibel über ihn berichtet. Und auch der Psalmdichter hat zu seiner Zeit schon auf viele Sachen können zurückblicken. So ein paar Beispiele. Zum Beispiel, Gott hat das Volk Israel, sein Volk unter Mose, aus der Sklaverei in Ägypten in Freiheit geführt. Lesen wir im zweiten Buch Mose. Oder Gott hat sein Volk nach der Wüstenwanderung ins gelobte Land geführt. Ein Land, wo Milch und Honig fließt, ins heutige Israel. Das lesen wir im vierten Buch Mose und im Buch Josua. Oder Gott hat dem Volk Israel grosse Könige geschenkt, wie der Salomo und der David. Und ihre Herrschaft hat dem Volk Frieden und Sicherheit beschert. Darüber berichtet Samuel und Königebücher. Oder Gott hat es dem Volk ermöglicht, nach 70 Jahren im Exil in Babylon wieder zurück nach Jerusalem, ins Land Israel, zu gehen, zurückkehren zu können. Darüber berichtet uns das Alte Testament, zum Beispiel in Esra und Nehemia. Also, wenn man zurückschaut, sieht man Gott als ein Gott, der aus Gefangenschaft befreit, in die Freiheit führt, der Sicherheit und Frieden schenkt und der einen guten Platz zum Leben gibt. Und als Antwort auf die Taten, die gewaltig sind und uns zeigen, wie Gott sein Charakter ist, wie er wirklich, was er wirklich will, sollen wir, so fordert der Psalmdichter auf, Gott loben, ihn anerkennen, ihn ehren. Das ist natürlich auch etwas, was wir persönlich machen können. Immer wieder einmal zurückschauen auf unser Leben und sehen, ja, was ist denn passiert? Was ist uns denn geschenkt worden? Und wenn ihr an Gott glaubt, was ich denke bei euch, auch zu sehen, was hat Gott euch alles geschenkt bis jetzt? Wie Sachen haben verklingen in eurem Leben? Wie ihr gute Zeiten gehabt habt? Und das ist doch etwas, was einem dankbar macht. Und kann dazu führen, dass wir Gott anfangen zu loben für das, was passiert ist. Wir können jetzt natürlich auch sagen, ja gut, Leo, jetzt bringst du einen alten Text und der schaut auch noch zurück. Also irgendwie, das ist jetzt schon ein bisschen lang her. Inwiefern hat das für mich eine persönliche Relevanz? Was hat denn Gott für mich persönlich wirklich da? Okay, guter Einwand. Ich sage euch, was Gott für euch wirklich da hat. Was seine gewaltigste Tat für euch persönlich war, ist das Evangelium. Und das bedeutet gute Nachricht. Und im Kern bedeutet sie, wir haben es vorher von Musik gehört, wir haben es von Musik generell, wenn man so will, der Refrain vom Evangelium ist, dass Gott vor etwa 2000 Jahren seinen Sohn Jesus Christus hierher geschickt hat, auf unsere Welt. Er ist Mensch geworden. Und er hat ein Leben gelebt, das den Vorstellungen von Gott so 100% entsprochen hat. Und am Ende von seinem Leben ist er dann ans Kreuz gegangen und ist für jeden von uns gestorben, um das auf sich zu nehmen und zu vergeben, was uns von Gott trennt. 3 Tage nach seinem Tod ist er auferstanden. Und als der, der auferstanden ist, bietet er uns jetzt Vergebung an, von dem an, was uns von Gott trennt. Und eine Beziehung mit Gott, die von seiner Liebe zu uns praktisch. Und Teil von dieser Beziehung ist, dass der Heilige Geist, wie ich gesagt habe, in uns Wohnung nimmt und uns begleitet bis in alle Ewigkeit. Das ist seine gewaltigste Tat für jeden von uns, für dich. Und wenn ihr heute nicht zum ersten Mal da seid, dann habt ihr das wahrscheinlich auch schon gehört. Aber vielleicht denkt ihr jetzt auch, ja, das weiß ich alles. Aber was ist es denn jetzt ganz konkret? Was macht es jetzt denn aus, was er für uns gemacht hat? Okay, gut. Dann will ich euch zum Refrain noch ein paar Strophen vom Evangelium geben. Und hoffe, dass das hilft, euch ein bisschen näher zu bringen, was denn die gute Nachricht ist. Zum Beispiel die Strophe vom perfekten Urteil. So oft sind wir beeinflusst davon, wie andere über uns urteilen und denken. Wo Jesus Christus am Kreuz für uns gestorben ist, da ist er für alles gestorben, was wir falsch gemacht haben. Wo wir nicht nach Gottes Willen gelebt haben. Er ist gestorben dafür, dass wir nicht genügen. Und durch seinen Tod für uns wird das Urteil, das er für sein perfektes Leben verdient hat, über uns gesprochen. Es wird gesagt, du bist genug. Du bist vollkommen. Du bist wundervoll. Und das ist die Strophe vom Evangelium, die unser Streben nach Anerkennung durch Leistung anspricht. Und die Frage, bin ich genug? Was sagen die anderen über mich? Und Gott sagt, mein Urteil kann von niemandem aufgehoben werden. Du bist wegen Jesus gut genug. Egal, was andere über dich sagen. Oder dann gibt es die Strophe von der vollkommenen Liebe und Annahme. Wo Jesus Christus am Kreuz für uns gestorben ist, da hat er alles weggenommen, was zwischen uns und Gott gestanden ist. So, dass Gott jetzt über uns kann sagen, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Und das ist die Strophe vom Evangelium, wo unsere Suche nach Bestätigung und Liebe, unsere Angst vor Ablehnung ausspricht, wo die Frage thematisiert, wer liebt mich denn wirklich? Wem kann ich mich wirklich so zeigen, wie ich effektiv bin? Und die Strophe vom Evangelium sagt, die liebevolle Vater nimmt dich wegen Jesus in Ewigkeit an, vollkommen bedingungslos. Du bist geliebt. Oder es gibt Strophe von der Sicherheit und Geborgenheit. Wo Jesus Christus am Kreuz für uns gestorben ist, hat Gott uns das Wertvollste, was er hatte, als Geschenk gegeben, aus Gnade. Wie könnt ihr uns da irgendetwas vorenthalten, etwas zurückhalten? Wie könnt ihr uns je vergessen? Das ist die Strophe vom Evangelium, wo unsere Sorgen in Bezug auf, werden wir genug haben? Können wir ein glückliches Leben führen? Anspricht, wo unsere Neid thematisiert, wenn andere mehr haben. Wir können zufrieden sein, weil Gott sagt, ich habe euch mein Wertvollstes zu geben. Und ich werde euch auch jetzt versorgen mit dem, was ihr nötig habt und braucht. Oder die Strophe von Schuld und Freiheit. Wo Jesus Christus am Kreuz für uns gestorben ist, hat er alle Schuld auf sich genommen. Gott gibt ihm die Schuld an all unsere Fehler. Er nimmt die Schuld und Scham für das, was wir falsch gemacht haben, auf sich. Er wird angeklagt. Er zahlt dafür. Das ist die Strophe vom Evangelium, wo unsere Selbstanklage und Selbstverachtung anspricht, wo wir uns verachten und sagen, ich habe den Fehler gemacht oder etwas nicht hinbekommen. Ich werde immer über das definiert werden, mein ganzes restliches Leben lang. Die Strophe, wo unsere Anklage von anderen anspricht, wo wir Schuld auf andere schieben und sagen, mein Chef ist schuld, mein Partner ist schuld, meine Familie ist schuld, die Umstände sind schuld. Die Strophe sagt, Jesus hat gezahlt, wir müssen nicht mehr selber zahlen. Ja, das oder jenes haben wir in unserer Biografie, aber das sagt nichts mehr über unsere Identität aus, wenn wir von Jesus sind. Wir müssen uns nicht mehr anklagen, weil Jesus die Schuld auf sich genommen hat. Und noch eine letzte Strophe, die Strophe von Befreiung und Veränderung. Wo Jesus Christus am Kreuz für uns gestorben ist, da hat er die Macht von der Sünde besiegt. Die Macht von all dem, was uns gefangen genommen hat in der Vergangenheit. Süchte, die uns eingegangen haben. Sachen, wo wir nicht losgekommen sind davon. Jesus hat die Macht von der Sünde am Kreuz besiegt. Und er ist jetzt euer Herr. Er will euch jetzt verändern und neu machen. Und die Strophe vom Evangelium spricht alle unsere Scham an, die wir für Sachen empfinden, wo wir damit kämpfen und vielleicht niemand weiss. Sie spricht all unsere Hoffnungslosigkeit an, unseren Pessimismus im Sinne von, so bin ich halt, ich werde mich nie können ändern, wenn ich alles gebe. Kann ich überhaupt glücklich werden, so wie ich bin? Die Strophe sagt, all das, was euch gefangen nimmt, hat jetzt nicht mehr das letzte Wort. Es hat nicht mehr das letzte Wort über euch. Jesus Christus will euch verändern und neu machen. Bam. Es gibt natürlich noch mehr Strophen, aber das sind zentral wichtige Strophen vom Evangelium. Und das Evangelium kommt mit seinen Strophen bis in unsere tiefsten Empfindungen und Gefühle und Identität hinein. Wo spricht sie euch an? Wo sprechen sie euch an, die Strophen? Wir brauchen die Strophen immer wieder und auch der Refrain. Das Evangelium ist nicht etwas, was wir irgendwann verstanden haben und dann hinter uns lassen. Sondern es muss immer wieder an uns arbeiten, kontinuierlich und in die Tiefe gehen. Und die Message vom Psalm ist letztlich, wenn ihr euch diese Sachen vorhaltet, wenn ihr sie auf euch wirken lasst, wenn sie anfangen, euer Herz zu prägen, dann soll das euch dazu anregen, Gott anfangen zu loben, mehr zu loben, wieder zu loben. Lobt ihn für seine gewaltigen Taten. Lobt ihn dafür, dass er heilig ist. Lobt ihn mit Worten, mit Gesang und Musik. Lobt ihn dafür, dass er so ist, wie er ist. Das bedeutet, wenn wir eine Kultur vom Lob entwickeln und pflegen, dann fängt das damit an, dass wir uns das vorhalten, was Gott gemacht hat für uns. Dass wir uns das vorhalten, wie er ist, wie sein Charakter ist, was seine Absichten sind. Und das macht etwas mit unserem Herz. Und das macht uns dankbar. Und das bringt uns zum Loben. Also Lob als Dankeschön. Als Danke aufs Evangelium. Und je besser wir die Strophe selber kennen und auf uns wirken lassen, desto besser können wir sie auch anderen zusprechen. Werden wir spruchfähig drin, andere zu loben. Unsere Mitchristen in der Gemeinde, aber auch Leute in unserem persönlichen Umfeld. Und wenn wir Ja sagen zu Gott, dann schenkt uns Gott sein Geist. Und ein von den Diensten vom Heiligen Geist ist es, dass wir uns an alles erinnern, was Gott gemacht und gesagt hat, was Jesus gemacht und gesagt hat. Also er hilft uns dabei, Gründe fürs Gotteslob zu finden. Und dabei, welche Strophe vom Evangelium für uns persönlich relevant ist in nächster Zeit. Oder welche Strophe vom Evangelium jemand anders braucht in meinem Umfeld. Wenn wir die gute Nachricht an uns wirken lassen, sie unser Herz prägt, dann tragen wir sie auch durch unser Lob, wo Beziehung immer stärkt, in unser Umfeld raus. Und das wünsche ich mir für euch persönlich und für uns alle und auch für mich persönlich. Und was wäre, wenn wir alle zusammen motiviert von der guten Nachricht Gott mehr wieder loben und andere in der Gemeinde und daheim und in der Familie und am Arbeitsplatz im Freundeskreis mehr wieder loben? Ich glaube, das wäre echt cool. Lasst uns das doch lehren. Immer ein Stück mehr. Pflegen wir eine Kultur vom Lob und entwickeln wir sie weiter. Und kehren wir immer wieder dort dazu zurück, wie es der Psalm sagt, persönlich und das gemeint. Amen. Soll ich noch eine Gedanke?